Dr. Christian Knoche hat als Rechtsanwalt jeden Tag mit Eltern und Kindern zu tun, die an den Corona-Maßnahmen an den Schulen verzweifeln. In diesem Interview beantwortet er 10 Fragen, die ihr ihm gestellt habt. Mein Name ist Tina Romdani. Herzlich willkommen zu Klagepaten TV. Zehn Fragen an Dr. Christian Knoche. Wir haben eure E-Mails und Kommentare herangezogen und haben die wichtigsten und häufigsten Fragen von euch heute in einem Interview mit Christian Knoche zusammengestellt, die er uns als Anwalt beantworten wird. Zu all diesen Fragen existieren auf klagepaten.de bereits etliche Videos und Musterschreiben, die ihr alle in der Videobeschreibung quasi unter dem heute abgedrehten Video wiederfinden könnt und auch mit dem entsprechenden Artikel und Interviewbeitrag auf klagepaten.de. So, ich bedanke mich bei euch für die Unterstützung, denn auch durch eure Fragen und die Beantwortung eurer Fragen leben wir und sehen den Sinn unserer Arbeit. Deshalb danke, dass ihr euch fleißig beteiligt habt. Wir werden es in Zukunft noch häufiger machen. Und ich bedanke mich für eure Unterstützung auch im Punkt Spenden. Herzlichen Dank. Wenn es euch möglich ist, ist natürlich auch immer toll, wenn ihr so ein kleines Spenden-Abo hinterlässt, paar Euro im Monat geben uns natürlich auch eine schöne Planungssicherheit, mit unserer Arbeit so weitermachen zu können. Aber jetzt zu den 10 Fragen mit Christian. Hallo Christian.
Hallo, herzliche Grüße nach Süddeutschland. Hallo Tina.
Hallo, da bist du wieder. Ja. Na, das letzte Mal hatten wir es mit Aurich zu tun, aber heute ganz konkret die Fragen von unseren Nutzern, ich wollte schon sagen, aus der Community, wobei ich mich immer so ein bisschen gegen Anglizismen verwehre. Du bist täglich in Kontakt mit Eltern und somit auch mit den Fällen und dem Schulalltag der Kinder. Darf ich dich direkt überfallen mit der ersten Frage?
Ja, bitte. Ich versuche sie nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten.
Ich danke dir. Also eine Frage war, mein Kind möchte sich nicht testen lassen und hat daher nicht die Möglichkeit, am Präsenzunterricht teilzunehmen. Ich möchte aber, dass sie teilnehmen darf. Wie kann ich vorgehen? Kann ich klagen?
Ja, also es gibt ja in Deutschland, in allen Bundesländern die sogenannte Schulpflicht. Und es ist eigentlich schon bedauerlich und ja, nicht nur bedauerlich, eigentlich auch schlimm, dass diese Schulpflicht mittlerweile dann ausgesetzt ist, wenn die Eltern sagen, ich möchte mein Kind nicht testen lassen. Das ist derzeit so. Man hat in der Tat, wenn die Eltern den Test verweigert, kein Teilnahmerecht mehr. Die Schulen und auch die Schulämter rufen sich dabei auf den neuen Paragraph 28b, Ziffer 10, Infektionsschutzgesetz, ein Bundesgesetz, und sie sagen, uns sind die Hände gebunden, keinen Test, keine Schule. Da kann man jetzt, und das wäre die Beantwortung der Frage, wie kann ich vorgehen? Ja, man könnte rein theoretisch dagegen klagen, aber das geht nur im Wege einer Normenkontrollklage, also man müsste die ganze Vorschrift angreifen, und es gibt auch schon viele Verfahren, die geführt worden sind. Also diese Verfahren haben keinen Zweck. Die Klagen werden abgewiesen. Das heißt also, eine rechtliche Möglichkeit gibt es zurzeit nicht. Es sei denn, man sucht ein Gespräch mit der Schulleitung oder man wartet einfach die Sommerferien ab.
Okay, dann gehen wir direkt weiter. Mein Kind ist durch Attest vom Tragen der Maske befreit und möchte sich nicht testen lassen. Nach einem Schreiben der Schule wurde ich gebeten, mich an das Schulamt zu wenden, da die Schule selbst keine Handhabe hat, dies zu entscheiden. Ist es der richtige Weg, sich ans Schulamt zu wenden?
Ja, man kann sich natürlich immer an die Schulbehörde wenden, aber man bekommt da als Antwort nur den Hinweis auf die jeweils gültige Corona-Verordnung. Das kann man auch lassen, weil das standardisierte Formschreiben sind. Viel sinnvoller ist der direkte Weg zur Schulleitung. Den sollte man auch suchen, weil mitunter die Schulleitung oder auch die Klassenlehrer Ausnahmemöglichkeiten gerieren können. Die ein oder andere Ausnahmeregelung ist ja auch schon in meiner Praxis durchgesetzt worden. Also da haben die Schulleiter vielleicht ein kleines Ermessen, was sie dann ausüben. Das ist allemal sinnvoller. Es ist erstmal der direktere Weg. Das würde ich bevorzugen und empfehlen.
Wenn da aber dann wiederum der Verweis aufs Schulamt kommt, dann kann man das probieren, aber die Aussichten sind gering.
Ja, die Schulbehörden, die antworten mit Standardschreiben und sagen, ja, das ist eine Verordnung und das ist so im neuen Paragraph 28b Infektionsschutzgesetz geregelt. Ich meine, der Paragraph 28b ist ja total umstritten. Es gibt ja auch viele Verfassungsbeschwerden gegen diese neue Regelung. Aber das Bundesverfassungsgericht will da nicht dran. Also muss man erstmal mit dieser für meine Begriffe verfassungswidrigen Vorschrift leben. Und die Schulbehörden berufen sich darauf. Ja.
Dann haben wir jetzt eine Frage quasi aus der anderen Sicht. Wie kann ich erreichen, dass Homeschooling weiterhin als gleichwertig anerkannt wird, auch wenn die Schulen zurück in den Präsenzunterricht kehren?
Also das Homeschooling war ja bislang eine Möglichkeit, auch im Lockdown, dass der Unterricht weiterhin so einigermaßen gewährleistet geblieben ist. Viele Schulen sagen jetzt, wenn die Eltern einer Testung widersprechen, dann melden wir die Kinder vom Präsenzunterricht ab und dann haben sie auch keinen Anspruch mehr auf Homeschooling. Also so brutal wird das derzeit geregelt. In begründeten Ausnahmefällen, also wenn ein sachlicher Grund da ist, dann hat man schon die Möglichkeit, ein Homeschooling zu beantragen und gegebenenfalls auch im vorläufigen Rechtsschutz durchzusetzen. Aber das müssen handfeste Gründe sein. Also man spricht da von sachlichen Gründen, die dann vorliegen müssen, also beispielsweise Erkrankung oder Ähnliches. Ein unmittelbarer Anspruch auf Homeschooling ist im Gesetz nicht vorgesehen.
Das heißt, hier ist wieder der Fallstrick. Zum einen, wenn man nicht testet, Betretungsverbot der Schule und zum anderen aber die Aufforderung, das Kind in die Schule zu schicken, wenn die Präsenzpflicht nicht ausgesetzt ist.
Ja, also auch hier lohnt es sich wieder, mit dem Klassenlehrer beziehungsweise mit der jeweiligen Lehrkraft Kontakt aufzunehmen. Also ich habe einige Fälle, in denen die Lehrer und auch die Schulleitungen kooperativ sind und die Unterrichtsmaterialien zur Verfügung stellen. Das ist ja relativ einfach möglich. Das erlebe ich Land auf, Land ab immer wieder. Und wenn das eben nicht funktioniert, dann bleibt eben nur der Kontakt zu dem guten Freund in der Nachbarschaft oder dem Schulkameraden oder zu anderen Eltern, die dann gegebenenfalls das Unterrichtsmaterial zur Verfügung stellen. Aber einen unmittelbaren Anspruch auf Homeschooling sieht das Gesetz so ohne weiteres nicht vor.
Ich danke dir. Dann kommen wir zum Bereich, der auch immer wieder für andere Fragen sorgt, und zwar das Thema Privatschule. Mein Kind besucht eine Schule in freier Trägerschaft, in Klammer Ersatzschule. Inwieweit unterliegen diese denselben Regeln in Bezug auf die Corona-Maßnahmen wie die staatlichen Schulen?
Ja, also die Privatschulen wenden die Corona-Maßnahmen in der Regel analog an. Entweder weil sie nicht den Mut haben, einen eigenen Weg zu gehen oder weil es besondere Verträge gibt zwischen den Privatschulen und den jeweiligen Ländern. Also beispielsweise die Waldorfschule, das ist ja so ein Sonderbereich, die wenden das analog an. Aber interessant ist, dass es eine aktuelle Entscheidung des Verwaltungsgerichts Düsseldorf gibt. Und da hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf am 25. Mai entschieden, dass die Einräumung hoheitlicher Befugnisse an einen Privaten, die muss gesondert gesehen werden. Eine gesetzliche Grundlage, sagt das Verwaltungsgericht, für die Einräumung hoheitlicher Kompetenzen im Bereich des Infektionsschutzgesetzes an einer Ersatzschule ergebe sich weder aus Infektionsschutz rechtlichen Gesetzen noch aus dem Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen. Das ist eine sehr interessante Entscheidung. Im Prinzip bedeutet das jetzt übersetzt, die Privatschulen können durchaus auch einen eigenen Weg gehen. Und da möchte ich doch die Schulen ermutigen, das auch mal zu tun.
Also da kann ich auch sagen, dass ich einige Schulen in privater Trägerschaft kenne, die bereits auch eigene Hygienekonzepte erstellt haben, eben wo sie auf das Masketragen und Testen verzichten müssen und trotzdem auch den Sorgen aller am Schulalltag Beteiligter gerecht werden.
Ja, wunderbar.
Na, also
es geht doch.
Es geht. Es ging von Anfang an. Es gab von Anfang an Schulen, die es eben anders gemacht haben, aber auch gut anders gemacht haben und nicht nur dagegen. Ja. Die nächste Frage bezieht sich auch auf das Testen. Wir verlinken euch natürlich auch vom VG Düsseldorf das Urteil, das ihr dann, auf das könnt ihr auch Bezug nehmen, wenn ihr in den Diskurs geht mit der Schulleitung. Nächste Frage bezieht sich auf das Testen. Wir sollen unser Kind erste Klasse 2-mal die Woche zu Hause mit einem nasalen Testkit testen, lehnen dies aber ab. Einen Spucktest würden wir sogar selbst bezahlen. Ist dieses Vorgehen von der Schule zu beanstanden?
Also in der Regel ist es ja so, dass die Kinder in den Schulen getestet werden müssen unter Aufsicht der Lehrkräfte. Aber genau das sieht das Infektionsschutzgesetz, also dieser umstrittene Paragraph 28b Ziffer 10 nicht vor. Da ist nur die Rede von Testung mittels eines anerkannten Tests 2-mal die Woche. So, jetzt kann man dahergehen und sagen, es steht dort nicht, dass es ein Schnelltest in der Schule sein muss, sondern man kann es durchaus auch zu Hause versuchen, aber die wollen natürlich dann immer auch einen Nachweis haben, dass dieser Test auch autorisiert ist und anerkannt worden ist. Also einige Eltern gehen mit ihren Kindern in ein Testzentrum, machen diesen Spucktest, wir zahlen ihn häufig selber und legen dann diesen Spucktest der Schulleitung oder der dem Klassenlehrer vor und das wird häufig auch anerkannt. Eine andere Variante ist dieser sogenannte Lolli-Test. Der ist ja nicht so, sagt man immer, der ist ja nicht so, in Anführungsstriche gefährlich. Ja, aber wenn man weiß, dass also dass es hier ein Medizinprodukt ist und Ethylenoxid eingesetzt wird, dann erübrigt sich die Frage nach der Ungefährlichkeit des Lolli-Tests schon wieder. Denn mit Ethylenoxid werden diese medizinischen Produkte sterilisiert und die Gefährlichkeit von Ethylenoxid dürfte mittlerweile hinreichend bekannt sein. Also da würde ich eher, ich bin zwar kein Chemiker und kein Mediziner, aber würde ich eher, was ich weiß, abraten. Spucktest im Testzentrum und dann ab zur Schule muss man natürlich auch jeweils immer mit der Schulleitung beziehungsweise mit den Lehrern, die dafür zuständig sind, abklären.
Also gerade zum Ethylenoxid, was zur Sterilisation verwendet wird, das ist so, dass das normalerweise verpuffen soll, wenn die Packung geöffnet wird. Aber zu der ganzen Thematik Lolli-Test werden wir auch hoffentlich sehr zeitnah weitere genaue Informationen bringen. Der Spucktest ist natürlich derzeit aktuell das, was am weitesten vom Körper entfernt ist und gerade im Bereich der Grundschule von den Eltern präferiert wird. Viele Grundschulen sagen allein schon aus organisatorischen Gründen, falls ein Test negativ sein sollte und das Abholen der Kinder positiv sein sollte und das Abholen der Kinder organisiert werden muss, besonders in diesem kleinen Alter, wo es vielleicht so eine Unruhe, vielleicht noch sehr viel mehr Einfluss auf einen Stress vom Kind und den Tag hat, haben viele Grundschulen sich entschieden, zu Hause testen zu lassen. Der nächste Frageblock handelt sich auch um das Thema Spucktest. Der Schnelltest mit Spucktest wurde bei uns an der Schule verboten. Nach unserer Recherche stehen die Spucktests aber beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, also beim BfArM, auf der gelben Liste und sind mit einer befristeten Sonderzulassung zugelassen. Das heißt, da stehen Sie den anderen Tests in nichts nach.
Also wenn so eine Antwort der Schulleitung kommt, dann frage ich mich nach der Rechtsgrundlage. Noch einmal, im Infektionsschutzgesetz in Paragraph 28b, Ziffer 10. Ich berufe mich eigentlich ungern auf diese Vorschrift, weil ich die für so unverhältnismäßig und für verfassungsfähig halte. Aber nun ist sie mal da. Und noch einmal, da ist nicht die Rede davon, dass es hier ein Test mittels Stäbchen sein muss. Es reichen auch andere Tests. Heißt nur, mittels der anerkannten Tests zweimal die Woche. So, und wenn so ein Spucktest eine befristete Sonderzulassung hat, dann kann die Schulleitung, die jeweilige Schulleitung nicht dahergehen und sagen, wir verbieten das. Mit welcher Begründung? Kann ich nicht nachvollziehen.
Darf ich fragen? Also ich fasse jetzt als Laie zusammen. Das heißt, wenn ich so ein Schreiben von meiner Schule bekomme und gern haben möchte, dass mein Kind einen Spucktest macht, kann ich am besten natürlich persönlich hingehen oder einen Brief an die Schule richten. Ich kann mir zum einen die Liste ausdrucken vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und zum anderen den Paragraphen 28b, Ziffer 10 und kann zur Schule gehen und sagen, Vorgabe ist ein zugelassener Test. Das hier ist ein zugelassener Test. Ich möchte diesen Test benutzen. Ich möchte nicht, dass irgendeine Art von Test eingeführt wird in den Körper meines Kindes, wenn es doch eine Option gibt, das hier durch einen zugelassenen Spucktest zu erledigen.
Ja, hier geht es dann auch nicht nur um eine Bitte. Ja, man kann viel bitten, aber das ist dann zu wenig, sondern ich würde es förmlich beantragen. Also da muss immer das Wort Antrag drüber stehen, das kann man auch schriftlich machen. Und dann möge die Schule bitte einen Bescheid erlassen. Möglicherweise geht es dann zum Schulamt und dann wollen wir doch mal sehen, ob diese Spucktests nicht doch irgendwann flächendeckend in allen Bundesländern zugelassen werden. Warum müssen sich die Kinder mit diesen gefährlichen Stäbchen in der Nase herumbohren? Die Verletzungsgefahren sind viel zu hoch.
Okay, dann korrigiere ich mich. Nicht die Bitte, sondern förmlicher Antrag.
Ja.
Und dann mit der Aufforderung eines Beschlusses. Lassen Sie mir einen Beschluss hierüber zukommen.
Genau, einen Bescheid, ja.
Oder Bescheid. Besten Dank. Dann gehen wir weiter. Worin besteht im Ergebnis der Unterschied zwischen den invasiven Schnelltests mit Nasen-Rachen-Teststäbchen und Spucktest?
Naja, die Nasen-Rachen-Stäbchen, die sind ja sehr umstritten. Das Material ist umstritten. Es ist eben nicht das behutsame kleine Wattestäbchen, sondern es gibt da eine sehr gute Studie einer Italienerin namens Gatti, die hat diese Stäbchen untersucht und kommt zum Ergebnis, dass sie also wie kleine Bürsten sind. Und wenn sich die Kinder also diese Stäbchen zweimal die Woche in die Nase schieben, dann wird irgendwann die Nasenschleimhaut zerstört und ja, das ist also sehr, sehr gefährlich oder kann gefährlich sein. Im Übrigen bei kleinen Kindern, die vielleicht im Übermut sich anstoßen oder die eine unachtsame Bewegung machen, das kommt bei Kindern ja immer wieder vor. Plötzlich hat man dann so ein Stäbchen im tiefen Nasenbereich mit all den Problemen, also Nasenbluten und was da alles schon passiert ist.
Ja.
Und deshalb halte ich das für viel zu gefährlich. Die Lehrer dürfen ja selber nicht Hand an die Kinder legen. Das heißt, die Kinder müssen das selber machen. Also es ist auch ein Unding, dass 6-, 7-jährige Kinder so etwas selber machen müssen. Und der Unterschied eben zu den Spucktests ist, dass der Spucktest ist eben nicht invasiv. Der Nasenrachenabstrich, der führt möglicherweise zu erheblichen Verletzungen. Und deshalb meine ich, ist der Spucktest der bessere Weg.
Und das mildere Mittel, das ist vielleicht auch ein gutes Schlagwort für den Antrag. Jetzt haben wir die nächste Frage. Ich glaube, da kannst du auf einen Kollegen auch verweisen. Wie verhält es sich bei den einzelnen Tests, die im Einsatz sind, mit benötigter Schutzausrüstung? Wo wird man transparent aufgeklärt, welcher Test unter welchen Bedingungen ausgeführt werden darf?
Ja, also grundsätzlich ist bei jeder Art von Testung in der Schule, und da wird das Ganze ja besonders absurd, aber das ist so vorgegeben, ist nach dem Medizinproduktegesetz eine Schutzausrüstung erforderlich. Das heißt also Schutzkittel, Schutzbrille, Schutzhandschuhe, möglicherweise auch eine FFP2-Maske. Also so sagt und schreibt es das Medizinproduktegesetz vor. Ja, und daran sieht man ja, wie absonderlich diese ganze Aktion überhaupt ist, zweimal die Woche sozusagen Astronautenanzügen oder wie auch immer das aussehen wird, zu testen. Aber es ist so vorgegeben und man sollte sich hier sehr eingehend informieren über die Art des Testes. Das muss die Schulleitung bekannt geben. Das muss auch notfalls die Gesundheitsbehörde überprüfen. Zu diesem Themenkomplex gibt es ein sehr, sehr gutes und zusammenfassendes Schreiben meines Kollegen Rechtsanwalt Fischer aus Hanau. Der hat das also sehr ausführlich und sehr dezidiert und sehr gut zusammengefasst. Man muss das Rad nicht neu erfinden. Ich verweise einfach auf diese Expertise, die auch mittlerweile vielen Schulleitungen und vielen Eltern vorliegt. Und ich glaube, dass Klagepaten dieses Schreiben auch gerne verlinken wird.
Auf jeden Fall. Wir haben das Schreiben auch bei uns auf der Homepage. Das heißt, wir verlinken für euch das Schreiben und das dazugehörige Interview mit Holger Fischer, das auch sehr informativ ist. Darf ich hier auch wieder fragen? Das heißt, wir haben viele Eltern, die die Rückmeldung von der Schule bekommen. Es gibt keine Packungsbeilage, die ausgegeben wird. Oftmals, das hat Holger auch angesprochen in seinem Interview, wurden Schnelltests zu Selbsttests umdeklariert. Das heißt, quasi das, was vorher für die testnehmende Person galt in puncto Schutzausrüstung, gilt dann für die Person selbst, die den Test an sich durchführt. Also das sind wirklich sehr interessante Informationen drin. Heißt es auch hier, wenn mir zum Beispiel die Packungsbeilage oder der Name des Tests und die Informationen, die ich als Erziehungsberechtigter des Kindes haben möchte, verweigert wird, stelle ich auch wieder förmlichen Antrag, erfrage die Informationen und kann da auch quasi so wieder ein bisschen klarer oder schneller oder, es hört sich immer blöd an, mehr Druck aufbauen, um an die Informationen ranzukommen.
Ja, selbstverständlich. Also der erforderliche Druck, der muss schon sein, denn die Schulleitungen beziehungsweise die Schulämter ordnen das ja an. Und wenn Sie etwas anordnen, müssen Sie es auch transparent machen. Das heißt also, ich würde hier darauf drängen, dass die Schulleitung mir das genau erklärt, was für eine Art Test das ist, wie die Schutzkleidung hier im konkreten Einzelfall aussehen. Und wenn ich da keine befriedigende Antwort bekomme, dann gehe ich eben zum Schulamt und konfrontiere das Schulamt damit. Immer wieder, immer wieder. Und es wäre auch gut, wenn das nicht nur ein Elternteil macht, sondern wenn das vielleicht mehrere sind, vielleicht eine ganze Klasse. Es kann nicht sein, dass hier irgendwelche ominösen Tests präsentiert werden, die kein Mensch anhand der Packungsbeilagen etc. überprüfen kann.
Und hier gilt auch der Hinweis, dass das auch wichtig ist für die Eltern, die sagen, ich habe kein Problem damit, dass mein Kind getestet wird. Das sind Informationen, die jedes Elternteil zugeschickt bekommen sollte auf Nachfrage, spätestens dann, denn es ist ein Medizinprodukt. Ich denke auch besonders an Eltern von hochallergischen Kindern. Hier ist es auch relevant, dass die Eltern genau wissen, was verarbeitet und welche Inhaltsstoffe eben zum Beispiel diese Stäbchen haben.
Ja, es gibt ja da konkrete Herstellerangaben. Also wenn ich hier einfach nur mal in diesen Text hineinschaue, also da heißt es zum Beispiel, der Test, der darf weder in zu kalten noch zu heißen Räumen durchgeführt werden. Der Probenabstrich selber, der muss ordnungsgemäß durchgeführt werden. Also an sich nur von Fachpersonal, das sollen die Kinder jetzt selber machen, als wären sie Fachpersonal. Also auch schon wieder abenteuerlich, was hier verlangt wird. Wie gesagt, das fachkundige Personal sehe ich hier überhaupt nicht. Also das sind alles konkrete Herstellerangaben in der Gebrauchsanweisung. Die müssen beachtet werden und die müssen auch den Eltern zur Verfügung gestellt werden, damit die dann überprüfen können und feststellen können, ja, das okay, dann dem stimmen wir zu. Oder aber wir lehnen das ab und dann gut, dann geht die ganze Schleife von vorne los. Dann werden sie möglicherweise vom Präsenzunterricht ausgeschlossen. Auch daran sieht man mal wieder, was für ein abenteuerliches und fragwürdiges Vorgehen da insgesamt in den Schulen momentan deutschlandweit läuft.
Kann ich nur unterstreichen. Also die Vielzahl von Rückmeldungen gerade zu den ganzen Tests, zu den Sicherheitsvorschriften, zu den Packungsbeilagen, zu den Prüfzeichen auf den Tests häufen sich enorm bei uns. Wie gesagt, wir sind an dem Thema dran und wir werden euch schnellstmöglich da natürlich auch auf den aktuellen Stand setzen. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage.
Ja.
Wir haben die Schule unseres Kindes darüber informiert, dass unser Kind den Unterricht aufgrund der Testpflicht nicht besucht. Nun erklärt die Schule, dass die Teilnahme an Tests und Klassenarbeiten nur mit erfolgtem Corona-Test zulässig ist. Wie können wir erreichen, dass unser Kind die Tests und Klassenarbeiten trotzdem ablegen kann?
Ja, ein großes Problem, mit dem ich auch fast täglich konfrontiert werde. Gerade jetzt zum Ende des Schuljahres stehen die Klassenarbeiten an, stehen die Benotungen an. Und mitunter wird in der Tat gesagt, ja, Pech gehabt, keine Klassenarbeit, wenn ihr die Kinder nicht testen lasst. Aber auch hier kann man mit sehr einfachen Mitteln Sonderregelungen erreichen. Die Lehrer sind ja häufig auch durchaus kooperationsbereit. Sie wollen nicht, dass die Kinder jetzt aufgrund dieser besonderen Situation benachteiligt werden. Man kann auch hier Sonderregelungen mit der Klassenlehrerin oder mit der jeweiligen Lehrkraft erreichen, notfalls auch mit der Schulleitung. Also ich habe schon Fälle erlebt, wo dann so eine Arbeit nachgeschrieben werden kann. Dann müssen sich die Kinder in einen gesonderten Raum setzen, wenn sie vielleicht keine Maske tragen können oder wollen oder. Also diese Sonderregelungen kann man auch und sollte man auch mit den Schulleitungen aushandeln. Denn ich meine nach wie vor, es gibt eine Schulpflicht, ja, und das Ganze kollidiert ja ohnehin mit dieser Schulpflicht. Und ich verstehe nicht, warum jetzt auf Verordnungswege diese Schulpflicht immer weiter ausgehöhlt wird. Und zur Schulpflicht gehört übrigens dann auch das Recht, an Klassenarbeiten teilnehmen zu können, um die Leistung des Kindes bewerten und benoten zu können.
Also wir haben auch die Rückmeldungen von Schulen bekommen, dass eben, es sind ja meistens nicht die ganze Klasse, die nicht mitmacht bei diesen Schnelltests. Es sind vereinzelte Kinder und wir haben da auch die Rückmeldung bekommen, dass diese Kinder einen separaten Termin bekommen und dann eben einzeln in einem Klassenzimmer sitzen und nachschreiben dürfen. Es gibt also die Möglichkeit, mit der Schule oder die Schule auch mit den Familien eine Lösung zu finden. Jetzt sind wir schon bei der letzten Frage. Darf unser Kind, das aufgrund der Testsituation die Schule nicht besuchen darf, in Hinsicht auf die Zeugnisse und Benotungen benachteiligt werden?
Ja, die Frage ist eigentlich ziemlich eindeutig zu beantworten. Natürlich darf ein Kind nicht benachteiligt werden, wenn es an der Testerei nicht teilnehmen will. Also das ist das gute Recht zu sagen, also wir nehmen an dem Test nicht teil, aber wir möchten eben, dass unser Kind vernünftig benotet wird und eine Benachteiligung, nein, natürlich nicht. Aber es gibt es natürlich. Also ich habe Fälle erlebt, da war es so, dass in diesen berühmten Kopfnoten, also Verhalten, dann plötzlich die Note 5 gegeben wird, weil ja die Schülerin oder der Schüler etwas kritischer war, was die Maske angeht. Und dann steht plötzlich in der Kopfnote die Note 5. Also das geht natürlich überhaupt nicht. Also das würde ich auch, wenn so etwas passiert, sofort angreifen und anfechten. Man kann auch Schulbenotungen beim Verwaltungsgericht beklagen. Das ist zwar ein sehr schwieriges und mitunter auch teures Unterfangen, aber wenn hier eine offensichtliche Willkür passiert, dann würde ich doch empfehlen, also sich das nichts gefallen zu lassen und zu sagen, wir werden diese Benotung beim Verwaltungsgericht überprüfen lassen.
Jetzt würde ich die Frage noch aus dem anderen Blickwinkel stellen, und zwar, wenn das Kind zu Hause ist, wie in so einem Fall, den du vorher geschildert hast, quasi das Kind darf nicht in die Schule, weil es nicht testet und es bekommt aber kein Unterrichtsmaterial zur Verfügung gestellt oder es gibt eben auch keinen Online-Unterricht und damit findet gar keine Beschulung in dem Sinne statt. Kann es dann zu einer schlechteren Benotung? Darf es dazu führen?
Ja, es gibt ja auch andere Kriterien, ein Kind zu bewerten. Also das ganze Schuljahr 2020, 2021, das kann man sowieso in den Papierkorb werfen, weil aufgrund des Lockdowns die Kinder ja monatelang überhaupt nicht in den Schulen waren. Jetzt haben wir die Situation, dass kurz vor Ende der Sommer, der Schulzeit, also kurz vor Beginn der Sommerferien, eine Hektik losgeht. Ja, und dann sollte man doch auch hier bitte die Kirche im Dorf lassen und sagen, gut, wir versuchen die Beurteilung des Kindes anhand von anderen Kriterien herauszufinden. Auch da haben die Lehrer, die Klassenlehrer und die Schulkonferenzen ja auch einen Ermessensspielraum. Ja, und wenn eben ein Kind nicht an einer Klausur teilnehmen darf, ja, dann ist das erstmal nicht Sache der Eltern oder des Kindes, sondern da kann man auch gut darauf verweisen, das hat uns eben die Schulleitung verwehrt. Ja, und von daher würde ich auch in solchen Fällen sagen, man hat einen Anspruch auf eine faire Benotung und die muss dann notfalls auch gerichtlich durchgesetzt werden.
Es gibt ja auch immer die Möglichkeit, anstatt einer 6 einzutragen, dass keine Benotung stattfinden konnte, was ja, oftmals genau. Ja die realere Situation ist. Das ist ja auch von keiner Schule nachvollziehbar, ob man mit der Art von Unterricht, für die die Schule sich jetzt während der ganzen Zeit entschieden hat, auch wirklich jedes Kind inhaltlich erreicht.
Ja, genau. Also man kann eben auch diese Note freilassen. Und führt dann dazu, dass man eben andere Kriterien braucht. Gerade bei kleineren Kindern, also in den jüngeren Klassen, gibt's da mit Sicherheit bei Wohlwollen und bei verständiger Würdigung und mit guten Gesprächen auch eine Lösung, das Kind zumindest in die nächste Klasse zu versetzen.
Christian, ich möchte mich herzlich bedanken für deine Expertise. 10 Fragen, 10 Antworten und noch ein paar kleine Beifragen habe ich reingeschmuggelt. In Bezug auf diese Fragen, welchen Rat möchtest du abschließend den Eltern geben?
Also dieses ganze Thema ist eigentlich relativ deprimierend. Das wird dadurch belegt, dass diese Anfragen sich immer weiter häufen. Ich kann nur sagen, also hier gleich zum Gericht zu gehen, das halte ich für den falschen Weg. Der bessere Weg ist, die Gespräche mit den Schulen, mit den Klassenlehrern, mit den Schulleitungen zu suchen und dann auch tatsächlich freundlich, aber bestimmt zu insistieren, die notwendigen Informationen zu bekommen und nach Möglichkeit zu versuchen, einen Konsens mit den Schulleitungen zu suchen. Also man kann natürlich jetzt auch dahergehen und sagen, wir verklagen die Schulleitungen und wir verklagen die Lehrer und die lassen das ja alles nicht zu. Das kann man machen, aber der bessere Weg ist, um ein gutes Ergebnis für die Kinder zu erreichen, diese Gespräche zu suchen. Denn es gibt überall auch einen Ermessensspielraum, den die Schulleitungen nutzen können. Also von daher, das betrifft sowohl die Testerei, wie eben ausgeführt, als auch die Benotung. Ja, und wer eben vehement gegen diese Corona-Schnelltests in den Schulen ist, ja, der mag seinen Widerspruch erheben und dann bleibt das Kind eben zu Hause. Dann bleibt es zu Hause, dann ist es so. Wie das letztendlich mit der Schulpflicht vereinbar ist, da bin ich mal gespannt auf die Antwort des Gesetzgebers und des Verordnungsgebers. Momentan sind das zwei diametrale Pole, die aufeinanderstoßen und nicht in Einklang zu bringen sind, so wie es in der Praxis passiert.
Genau, wenn man in diese Situation kommt, haben wir auf klagepaten.de auch ein Musterschreiben von deinem Kollegen Holger Fischer. Und zwar geht es darum, Bildung einfordern. Also, dass man der Schule ganz klar kommuniziert, halt Stopp aufgrund der Testsituation oder aufgrund fehlender Informationen zu den Tests, bleibt mein Kind jetzt zu Hause bis zur Klärung. Und man fordert aber im gleichen Atemzug ein, dass man diese Beschulung des Kindes weiterhin haben möchte. Und dann hat man natürlich auch, wenn es im Nachgang zu Verfahren kommt, auch den Nachweis, dass man sich auch stets darum bemüht hat und dass das ja auch immer das Ziel und der Wille war, letztendlich das Kind beschult zu haben. Christian, ich bedanke mich herzlich bei dir. Ich denke, wir sehen uns bald wieder mit neuen Informationen um den ganzen Bereich Schule, der ja wirklich Ich habe so das Gefühl, als so ein großer Batzen bei dir mit auf den Tisch liegt und natürlich auch bei Kollegen.
Ja, alle sind froh, wenn erstmal die Sommerferien kommen, dann ist in dem Bereich erstmal Ruhe.
Atempause. Aber
bis dahin ist noch ein langer Weg und vielen Dank auch, dass ich hier zu Wort kommen konnte und herzliche Grüße. Bis demnächst.
Gerne, danke. So, ich verabschiede mich auch bei euch da draußen. 10 Fragen mit Rechtsanwalt Dr. Christian Knoche zum Thema Corona und Schule. Bitte teilt diese wichtigen Antworten. Wir werden auch diese Sendung als Podcast veröffentlichen, dass man sich's auch unterwegs anhören kann. Und genau auch für das benötigen wir weiterhin eure Unterstützung, dass wir eben auch diese Informationen mit den Anwälten so aufbereiten können, dass es die größtmögliche Masse erreicht und die Informationen von jedem gehört und gesehen werden können. Ich bedanke mich für eure Unterstützung. Liked, teilt, verbreitet unsere Beiträge, dass die Informationen bei allen ankommen. Und wir sehen uns bald wieder zu einer neuen Folge von Klagepaten TV. Eure Tina.